Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Das Ewige und das Individuum, Teil 1. Wenn wir den Kern all dessen, was wir bislang aus Life Divine erfahren haben, Revue passieren lassen, wenn wir versuchen, all dies in wenige vereinfachende Worte zu kleiden, dann könnten wir sagen, dass es eine grundlegende Wahrheit von Existenz, eine allgegenwärtige Wirklichkeit gibt, jenseits des Universums, jenseits aller kosmischen Manifestation, im Universum, in der kosmischen Manifestation und ebenso in jedem Individuum, in jedem von uns. Und es gibt eine dynamische Macht dieses Allgegenwärtigen, ein schöpferisches oder besser selbst manifestierendes Wirken seiner grenzenlosen Bewusstseinskraft. Eine Phase, ein Abschnitt dieser Selbstmanifestation ist das, was wir als Involution und Evolution bezeichnen. Ein Hinabsteigen, ein Sich-Einfalten in das materielle Unbewusstsein und ein Sich-Entfalten, ein Erwachen des Individuums, ein Aufstieg des Individuums aus eben diesem Unbewusstsein in ein spirituelles und supramentales Bewusstsein, in sein eigenes, universales und transzendentes Selbst, in die Quelle eben dieser einen Existenz. Was wir aus unserem individuellen Bewusstsein heraus tun müssen, was wir, die sozusagen mittendrin sind, tun müssen, ist, die Natur unserer Unwissenheit zu ergründen, die sich aus dem Unbewusstsein erhebt, und ebenso die Natur des Wissens, die diese Unwissenheit ersetzen muss. Oder anders ausgedrückt, wir müssen den Prozess der Selbstentfaltung der Natur verstehen und ebenso den Prozess der, ja, Wiederentdeckung der Seele. Denn, und das ist etwas, was wir zwar in der Theorie wissen, aber in der Praxis oft vergessen, wir müssen dieses Wissen nicht erlangen, erwerben, lernen, erarbeiten, irgendwo suchen, sondern entschleiern. Es ist in der Unwissenheit, ist in uns selbst verborgen. Es offenbart sich. Offenbart sich durch Selbstentfaltung nach innen und nach oben. An dieser Stelle begegnet uns nun eine gewisse Schwierigkeit, die wir, bevor wir auf diesem Weg weitergehen, bereinigen wollen, die wir für uns klären wollen. Denn wenn wir als Individuum sozusagen das Vehikel, eine bestimmte Form, ein bestimmter Zustand im Prozess der Evolution sind, was geschieht dann, wenn wir durch Einheit und tatsächliches Selbstwissen Befreiung, Liberation erlangt haben? Endet dann dieses Individuum? Endet dann die Wahrnehmung, ein Individuum zu sein? Oder ist dieses Individuum auch dann weiterhin vorhanden, also, anders gesagt, ewig? Die vedischen Seher antworteten auf diese Frage in der zeitlosen Urzeit menschlicher Entwicklung wie folgt. Two birds beautiful of wing, friends and comrades cling to a common tree. And one eats the sweet fruit, the other regards him and eats not. Where winged souls cry the discoveries of knowledge over their portion of immortality, there the Lord of all, the guardian of the world, took possession of me. He the wise, me the ignorant. Zwei Vögel mit schönen Schwingen, Freunde und Kameraden, klammern sich an einen gemeinsamen Baum. Der eine isst die süße Frucht, der andere betrachtet ihn und isst nicht. Wo beflügelte Seelen die Funde von Wissen über ihren Anteil an der Unsterblichkeit rufen, dort nahm der Herr von allem, der Hüter der Welt, Besitz von mir. Er, der Weise, ich, der Unwissende. Diese symbolhafte Sprache berührt uns irgendwo tief in unserem Inneren und mag die verborgene Kraft in sich tragen, uns zu der konkreten Erfahrung hinzuführen, verborgene Erfahrung wiederzuerwecken. Was aber bedeuten diese Worte? Es scheint, dass wir als mehr oder weniger intellektuelle Menschen, als Menschen des mentalen, intellektuellen Zeitalters eine Brücke benötigen. Eine Brücke, die über die reine Vernunft, die reine logische Vernunft führt. Eine Brücke, die unserem Mental eine gewisse Klarheit, eine Präzision vermittelt, die das geheimnisvolle, lebendige Symbol in eine fassbare, objektivierte Zeichnung formt. Eine solche Brücke ist für uns in unserer heutigen Zeit tatsächlich auch notwendig. Denn sie schützt uns, die sich auf das Mental als Erkenntnisinstrument stützen, vor Irrtümern, vor falschen Schlussfolgerungen und damit vor falschen und hinderlichen Konzepten, die den Weg zur eigentlichen Erfahrung blockieren oder die uns sogar auf einen Irrweg, in eine Illusion führen. Und doch wird genau dieses intellektuelle Verständnis, wird diese Klarheit, diese Präzision, diese logische Trennschärfe ab einem gewissen Punkt zu einem Hindernis, durchaus zu einem beträchtlichen Hindernis. Denn wir müssen auch dieses wieder überwinden, müssen darüber hinausgehen, wenn wir in die synthetische, vereinende und vor allem auch lebendige Erfahrung eintreten wollen. Dies, intellektuelles Verständnis als Helfer und als Schranke, um einem Aphorismus Sri Aurobindos zu folgen, wollen wir, wenn wir nun der wunderbaren und präzisen Logik von Life Divine folgen, immer im Blick behalten. Denn die wahre Natur von Einheit und auch die wahre Natur des Individuums, wenn es mit allen Wesen eins ist und in der Einheit des Ewigen wohnt, unterscheidet sich grundlegend von dem Konzept, das wir uns in unserem logischen Mental, in unserer reinen Vernunft davon bilden können. Wenn wir das Verhältnis des Individuums von uns selbst zum Ewigen betrachten, dann besteht die erste große Hürde, die erste große Schwierigkeit darin, dass wir dieses sogenannte Individuum, das individuelle Sein, mit dem Ego gleichsetzen und dass wir deshalb annehmen, dass es dieselben Grenzen und Abgrenzungen hat, wie wir sie in unserem gewöhnlichen Ich-Sinn wahrnehmen. Und wenn wir dies tun, wenn wir uns damit identifizieren, dann ist es tatsächlich so, dass eine Transzendierung des Egos zu einer Auslöschung der Individualität und damit von uns selbst führt. Diese Auslöschung ist in unserem individuellen Bewusstwerdungsprozess ein immer wieder vorgebrachtes und von Existenzängsten begleitetes Argument eben dieses Egos. Und dieses Argument, diese konkrete Erfahrung ist, solange wir nicht in Kontakt mit unserem Selbst oder unserem innersten seelischen Wesen getreten sind, auch nicht wirklich zu widerlegen. Denn wir würden uns dann, so sagt und erfährt es unser Ego, tatsächlich im Universalen auflösen, in irgendeiner Suppe aus Materie, Leben, Mental oder Geist, oder auch in etwas Unbestimmtem, aus dem unser Ego irgendwann einmal als feste und gesicherte Form hervorgetreten ist. Um über diese Formation, über diese Annahme, diese subjektive Wirklichkeit hinauszugehen, müssen wir verstehen und auch erfahren lernen, dass dieses Ego, das wir für unser Ich, für unsere Individualität halten, keine grundlegende Wirklichkeit besitzt. Wir müssen verstehen und dies auch konkret wahrnehmen, dass es lediglich ein Konstruktum, ein Instrument unseres Bewusstseins ist, das dazu dient, die Wirkweisen der Allnatur, die Wirkweisen und Kräfte der universalen Natur in uns selbst zu zentrieren, quasi zu kristallisieren und ihnen damit eine gewisse Dauerhaftigkeit zu verleihen, die für die Arbeit, die für einen evolutionären Fortschritt notwendig ist. Unser Ego ist im Grunde nichts anderes als eine Formation mentaler, vitaler und physischer Erfahrung, eine ganz bestimmte Individualisierung von Sein im Werden. Wir aber glauben, dass diese Individualisierung wir selbst sind und dass wir nur so lange existieren, so lange bestehen bleiben, wie diese Individualisierung andauert. Bestenfalls nehmen wir uns als etwas wahr, was diese mentale, vitale und physische Individualisierung stützt und diese sozusagen verursacht. Wir nehmen uns als unsterbliches Sein oder Wesen wahr, doch als ein Sein oder Wesen, das durch diese besondere Individualität, das auf diese besondere Individualität begrenzt ist, das also nicht jederzeit und in vollkommen freier Weise gänzlich andere, sogar gegensätzliche Individualitäten erzeugen könnte oder das gar kosmisch, universal ist. Und so bildet dieser, wenn man es so ausdrücken will, individuelle Kosmos nicht nur unseren Ego-Sinn, sondern unsere Wahrnehmung von Ich, von Individualität überhaupt. Und wir als Menschen, als individualisierte Wesen, gehen in aller Regel über diese Wahrnehmung, diese Identifizierung, dieses Wissen um unsere individuelle Existenz nicht hinaus. Wir gehen nun, um an dieser Stelle einen Schritt weiter zu gehen, davon aus, dass all dies, dass unsere sogenannte Individualität, unsere Individualisierung, lediglich eine oberflächliche Formation ist, eine Auswahl bestimmter kosmischer Elemente, die für ein ganz bestimmtes Leben in einem ganz bestimmten Körper vorübergehend nützlich ist oder die sich in einer stets verändernden und sich entwickelnden Synthese von Leben zu Leben, von Körper zu Körper weiterentwickelt, in einer Art lebensübergreifendem Dharma, das aber ebenfalls nur eine bestimmte Individualisierung und nicht unser wahres Wesen ist. Denn hinter all dem, hinter unserer aktuellen Manifestation und hinter unserer karmischen oder dharmischen Linie steht ein Bewusstsein, ein Purusha, der durch diese Dinge nicht begrenzt ist, nicht bestimmt ist, weder durch die einzelne Individualisierung noch durch die Synthese all unserer Individualisierungen. Ein Bewusstsein, ein Purusha, der all diese Dinge bestimmt, stützt und doch überschreitet, der mehr ist als all dies. Er, dieser Purusha, verfügt über die vollständige Erfahrung des Weltseins, und er trifft daraus eine bestimmte Auswahl, die uns auf eine bestimmte Weltenlinie führt, die uns etwa zu einem Sohn oder einer Tochter einer ganz bestimmten göttlichen Qualität, einer ganz bestimmten Gottheit macht, die uns auf eine ganz bestimmte Schicksalslinie führt, die uns über alle Leben bis hin zur großen, allumfassenden Synthese begleitet. Wir haben hier also plötzlich zwei, ja, Wesenheiten, zwei Personen, zwei Personalitäten. Wir selbst als Auswahl eines ganz bestimmten Weltseins und Weltwerdens, wir als Dharma, als Bestimmung, als Schicksals- und Erfüllungsweg und einen Purusha, der diesen Weg für uns wählt, der aber selbst frei davon ist und alles ist. Und wir sehen hier sehr klar, dass beides, diese, sagen wir, höchste Person, wie auch das ganz bestimmte Weltmaterial, das wir sind, für unsere Erfahrung von Individualität notwendig ist. Würde der Purusha verschwinden, würde er mit dem Allsein verschmelzen, würde er sich in irgendeiner Weise auslöschen, dann würde unsere Weltenindividualität enden. Denn die Wirklichkeit, die diese Weltenindividualität stützt, wäre nicht länger vorhanden. Wie es in Sri Aurobindos Savitri heißt: Some watched no more, merged in a lonely self. Absorbed in the trance from which no soul returns, all the occult world lines forever closed, the chains of birth and person cast away. Einige schauten nicht mehr, in einem einsamen Selbst verschmolzen, aufgesogen in der Trance, aus der keine Seele zurückkehrt, all die okkulten Weltenlinien für immer geschlossen, die Ketten von Geburt und Person abgeworfen. Und wenn sich nun das Weltsein, wenn sich diese okkulten Weltenlinien, an denen wir entlang gleiten, auflösen würden, wenn diese mit dem Universum, dem Allwerden, verschmelzen, wenn sie verschwinden würden, auch dann würde unsere Individualität, unsere Individualisierung enden. Einfach deshalb, weil es dann an dem entsprechenden Material fehlen würde, das diese Individualität konstituiert. Halten wir also an dieser Stelle fest, dass unsere Existenz auf zwei Bedingungen, zwei grundlegenden Seins- und Wirkweisen beruht. Auf einem Weltsein und auf einem individualisierenden Bewusstsein, einem Purusha, der die Ursache all unserer Selbsterfahrung und Welterfahrung ist. Gehen wir nun noch einen Schritt weiter. Denn dieser Purusha nimmt sich in seiner eigenen Selbsterfahrung nicht nur als Ursache, als Selbst unserer Individualität wahr, sondern ebenso als eins mit dem Weltsein. Er wird sich seiner eigenen grenzenlosen Universalität gewahr, umarmt alle Welt und alle Wesen in einer Art bewussten Ausdehnung seiner Selbst und löst die Grenzen der vermeintlichen Selbstbegrenzung, der Individualisierung auf, geht über die Wahrnehmung einer trennenden oder getrennten Individualität, eines begrenzten Seelenwesens hinaus. Damit hört das Individuum auf, ein selbstbegrenzendes Ego zu sein. Unsere Idee, unsere Wahrnehmung, unsere konkrete Erfahrung nur durch eine solche Selbstbegrenzung, durch eine klare Unterscheidung von anderem Sein und Werden überhaupt erst zu existieren, wird transzendiert. Die Identifikation mit unserer persönlichen, vorübergehenden Individualisierung in einem bestimmten Mental, in einem bestimmten Körper, endet. Aber endet damit auch jegliche Individualität? Jegliche Wahrheit von Individualisierung? Sri Aurobindo beantwortet diese Frage mit einem klaren Nein. Denn es ist immer noch der Purusha selbst, der sich weitet, der dieses weitere Bewusstsein umarmt. Und er ist in diesem Sinne immer noch etwas Individualisiertes, ein individualisiertes Sein. Der Unterschied zu unserem gewöhnlichen Zustand, zu unserer gewöhnlichen Ich-Haftigkeit, besteht darin, dass das Mental sich nicht mehr als eine begrenzte, vorübergehende Individualisierung wahrnimmt, sondern als eine Welle von Werden, die aus dem Ozean seines Seins emporgeworfen wird, oder alternativ als eine Form, ein Zentrum von Universalität. Zwar nimmt die Seele das universale Weltwerden immer noch als Baustoff, als Material für eine individuelle Erfahrung, doch dieses Material ist nun nicht mehr außerhalb von ihr, ist nicht mehr größer als sie selbst, ist nicht etwas, das sie aus dem umgebenden Universum an sich ziehen muss, nicht etwas, das sie berührt, auf sie einwirkt, dem sie sich anpassen muss, sondern sie, die Seele, ist sich all dieser Dinge, ist sich des ganzen Universums in sich selbst bewusst. Anders gesagt, die Seele, der Purusha, umarmt in seinem freien und erweiterten Bewusstsein das gesamte Weltenmaterial und gleichzeitig seine Individualität, seine individualisierte Erfahrung von Werden, von Wirken, von Aktivitäten in Raum und Zeit. Und dieses Individuum, wir können es nun spirituelles Individuum nennen, erfährt sein wahres Selbst als eins mit der Transzendenz, als darin in dieser Transzendenz wohnend. Und es nimmt seine aus dem Weltmaterial zusammengebaute Individualität nur noch als eine Formation, als ein Gebilde wahr, eine Gestaltungsform, die der Welterfahrung dient, die notwendig ist, um Welterfahrung zu haben. Hier ist Hans Müller nicht mehr Hans Müller und auch keine Person, die ein ganz bestimmtes Dharma durch alle oder zumindest viele Leben zieht. Beide sind nur eine Gestaltungsform für Welterfahrung, sind nicht die wahre, die eigentliche Individualität. Was aber ist dann diese wahre, eigentliche Individualität? Wie können wir diese positiv beschreiben? Wenn wir versuchen wollen, dies in Worte zu fassen, dann könnten wir sagen, dass sie das Bewusstsein eines Selbstes ist, das sich in der Welt universalisiert und das sich gleichzeitig durch den individuellen Purusha individualisiert. Und dieses Bewusstsein ist sich sowohl in diesem Weltsein, im universalen Sein, als auch im individuellen Sein und in allen individuellen Seins als immer dasselbe Selbst bewusst. Als dasselbe Selbst, das seine unterschiedlichen Manifestationen manifestiert und diese erfährt. Und dieses Selbst ist dann notwendigerweise ein Selbst, das zum einen eins in seinem Sein ist, denn sonst könnten wir nicht diese Erfahrung von Einheit haben, und das zum anderen, ohne die Einheit zu verlieren, zu kosmischer Differenzierung fähig ist und ebenso zu vielfacher Individualität. Man könnte sagen, dass Einheit sein eigentliches Sein, sein Wesen im Sinne von wesenhaft ist und die Vielheit, kosmische Differenzierung und vielfache Individualität, die Macht dieses Seins. Eine Macht, die es ständig zeigt, die es ständig zur Schau stellt und die es aus eigener Wonne heraus zeigt, zur Schau stellt. Wenn wir nun mit diesem Bewusstsein, mit diesem Selbst eins werden, wenn wir damit identifiziert sind, warum sollte dies dann nur mit dem Aspekt des Seins und nicht mit dem Aspekt der Macht geschehen? Und warum sollte uns in den Sinn kommen, nur einen Aspekt, nämlich den des reinen Seins zu wollen und die Macht dieses Seins abzuweisen, quasi herauszuschneiden? Warum sollten wir unsere Einheitserfahrung mit diesem Selbst auf eine ausschließliche Konzentration auf das göttliche Sein beschränken und die Macht, das Bewusstsein, die grenzenlose Wonne ablehnen, quasi zurückweisen? Tatsächlich könnten wir dies dann tun, könnten dann, wenn man es so ausdrücken will, auf die Idee kommen, wenn wir als Individuum nur den Frieden, ein Ausruhen in bewegungsloser Identität suchen und nicht die Wonne und unterschiedliche Freude von Vereinigung in der Natur, im Wirken, in der Macht göttlicher Existenz. Oder, und auch dies ist eine Möglichkeit, vielleicht gibt es diese wirkliche Einheit, die wir am Ende suchen, ja tatsächlich nur im reinen Sein, im reinen Zustand von Bewusstsein und nicht in der Macht, nicht im Wirken von Bewusstsein. Denn, und das ist zunächst unbestreitbar, es muss einen Unterschied geben zwischen einer Art Wacherfahrung, einer aktiven Einheit mit dem Göttlichen und einer vollkommen absorbierten Identität in einer Art Schlaf oder Trance, also in einer alles andere ausschließenden Konzentration des individuellen Bewusstseins. In der aktiven Einheit erweitert der individuelle Purusha, wir hatten es schon gesagt, sein Bewusstsein in eine Einheit mit dem Selbst, mit seinem statischen Sein und ebenso in eine Einheit mit dem Weltsein, ohne dabei seine Individualität, seine Individualisierung und damit auch die Differenzierung zu verlieren. Differenzierung in der eigenen Selbstwahrnehmung und Erfahrung. Anders gesagt, der Purusha nimmt alle anderen Individuen als Selbste von sich selbst wahr und er kann in einer dynamischen Einheit oder Vereinigung eins mit dem mentalen und konkreten Wirken dieser Individuen werden. Und zwar in der Weise, dass dieses Wirken der anderen Individuen, wie auch sein eigenes Wirken, in seinem eigenen universalen Bewusstsein geschieht. Deshalb kann er in dieser Universalisierung durch diese Einheit im Wirken auch einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Wirken anderer ausüben, einen viel unmittelbareren Einfluss als dies auf indirekte Weise durch Aussendung von Kräften, Energien und Willen möglich wäre. Und doch gibt es einen praktischen, durchaus wesentlichen Unterschied. Denn das Wirken des Göttlichen in ihm selbst ist das, was ihn sozusagen im Besonderen und unmittelbar betrifft. Mit dem Wirken des Göttlichen in seinen anderen Selbsten ist er, im Gegensatz dazu, universal befasst, in gewisser Weise also indirekt, nicht unmittelbar, sondern durch seine Einheit mit ihnen und seine Einheit mit dem Göttlichen. Es bleibt daher immer ein tatsächlich erfahrbarer Unterschied, eben eine Differenzierung. Die Individualität geht nicht verloren, geht nicht sozusagen in der Universalität unter, erlischt nicht darin. Das Individuum existiert weiterhin, auch wenn es das kleine, trennende Ego transzendiert. Und das Universale existiert ebenso, wird vom Individuum, vom individuellen Purusha umarmt, ohne dass es dabei jegliche individuelle Differenzierung in ein uniformes Einssein absorbiert, sie quasi annulliert. Natürlich könnten wir an dieser Stelle sagen, dass das Weiterbestehen einer Differenzierung, in welcher Form auch immer, tatsächlich keine Einheit ist, zumindest keine reine, absolute Einheit. Und wir könnten diese Differenzierung, wenn wir dies wollen, tatsächlich hinter uns lassen, könnten in die vollkommene Selbstversenkung springen, uns in einer ausschließlichen, exklusiven Einheit quasi ertränken. Aber warum sollten wir das wollen? Um eine wirklich reine und damit vollkommene Einheit zu erlangen? Hier, so Sri Aurobindo, spielt uns unser immer noch trennendes Mental, unsere So- oder So-Mentalität, einen Streich. Denn wir besitzen diese vollkommene Einheit bereits. Wir können uns jederzeit darin versenken. Und wir können gleichzeitig die andere, differenzierende Einheit erfahren, können in sie sozusagen emportauchen, können, da das Ego verschmolzen ist, frei in ihr wirken, ohne die Einheit zu verlieren. Oder wollen wir diese reine, diese absolute Einheit um des Friedens willen? Um uns endlich nach so langer Zeit, nach all diesen Mühen auszuruhen? Doch diesen Frieden, diese Ruhe haben wir bereits. Wir besitzen sie in der Einheit mit ihm ebenso, wie er selbst sie besitzt. Und dies nicht nur im reinen Sein, sondern inmitten seines ewigen Wirkens. Dann vielleicht aus der reinen Freude am Verlust jeglicher Differenzierung? Aber diese Differenzierung, diese Differenziertheit hat einen göttlichen Zweck, ein göttliches Ziel. Sie ist nun nicht mehr, wie in unserer gewöhnlichen Welt und Mentalität, ein Mittel der Trennung oder Teilung, sondern das genaue Gegenteil davon. Denn genau durch diese Differenziertheit, durch die Vielfalt von Individualität, erfahren wir nicht nur die reine, absolute Einheit, sondern darüber hinaus die Einheit mit unseren anderen Selbsten und mit Gott in allen und allem. Und wollen wir diese zusätzlichen Erfahrungen von Einheit wirklich zurückweisen? Gewiss, wir mögen die Selbstversenkung in eine reine, alles andere ausschließende Einheit vielleicht vorziehen. Wir mögen es vorziehen, in eine suprakosmische Transzendenz zu entschwinden. Doch es gibt keinen Grund und auch keine spirituelle Wahrheit, die uns dazu zwingen würde, nicht auch an der Wonne, an dem weiten Besitz seines universalen Seins teilzuhaben. Ein universales Sein, das tatsächlich die Erfüllung unserer Individualität ist. Was bedeutet dies nun konkret? Universales Sein, das die Erfüllung unserer Individualität ist. Wie können wir das Verhältnis zwischen dem universalen Sein und dem individuellen Sein ein wenig klarer verstehen? Zunächst sehen wir, dass unser individuelles Sein nicht nur in das kosmische Sein eintritt, sondern darüber hinaus in etwas, in dem beide, das individuelle und das kosmische Sein, vereint sind, eins sind. Und zwar in dem, was wir selbst nennen. Anders gesagt, sowohl wir, unser individuelles Dasein, als auch die Welt selbst sind sozusagen ein Werden dieses Selbstes. Und da das Weltsein das individuelle Sein immer einschließt, wir sind immer Teil der Welt, nie außerhalb der Welt, sind das kosmische und das individuelle Sein immer aufeinander bezogen und in gewisser Weise, was ihre konkrete praktische Beziehung anbelangt, voneinander abhängig. Allerdings sehen wir ebenso oder stellen es in unserer tieferen Erfahrung fest, dass das individuelle Sein auch das kosmische Sein einschließt, dass das Individuum den Kosmos in sich enthält, auch wenn wir dies in unserem gewöhnlichen Oberflächenbewusstsein, in unserem selbstbegrenzten Ego nicht wahrnehmen. Die Welt ist in mir, ich bin in der Welt. Alles ist in mir, ich bin in allem. Dies ist die Selbsterfahrung im Zustand der Befreiung, der Liberation. Und diese Erfahrung liegt offensichtlich jenseits unserer Vernunft, jenseits unserer gewöhnlichen Vorstellung. Denn die Welt oder der Kosmos, von dem wir hier sprechen, ist nicht der physische Kosmos, das materielle Universum, sondern ein spiritueller Kosmos, ist quasi das Werden des Göttlichen, ist das harmonische, manifestierte Sein Gottes in den großen und weiten Rhythmen seines Bewusstseins und seiner Selbstwonne. In anderen Worten, dieses sich gegenseitig einschließen, die Welt in mir, ich in der Welt, ist eine Übersetzung der beiden Ausdrucksformen des Vielen, des Ganzen, des Kosmos und des Einzelnen, des Individuums, in eine vereinende spirituelle Erfahrung, ist eine Übersetzung der ewigen Einheit des Einen und der Vielen. Denn dieses Eine ist im Grunde nichts anderes als die ewige Einheit des Vielen, das sich im Kosmos differenziert und wieder entdifferenziert, also wieder aus der Differenzierung heraustritt, wie eine Art Aus- und wieder Einatmen. Dies aber bedeutet nichts anderes, als dass Kosmos und Individuum, das Eine und die Vielen, dass beides Manifestationen eines transzendenten Selbstes sind, eines unteilbaren Seins, das überall gegenwärtig ist und das nur so scheint, als ob es geteilt oder verstreut wäre. Und genau deshalb ist tatsächlich alles in jedem und jedes in allem und alles ist in Gott und Gott ist in allem. Und wenn die befreite Seele mit diesem Transzendenten eins wird, dann hat sie die Selbsterfahrung von sich selbst und vom Kosmos. Eine Selbsterfahrung, die sich, wir haben es eben gesagt, psychologisch in ein sich gegenseitig Einschließen übersetzt, in eine beständige Existenz von beidem, von Individuum und Kosmos in einer göttlichen Einheit. Eine Einheit, die sowohl Einssein als auch Vereinigung, Verschmelzung als auch Umarmung ist. Wir sehen an dieser Stelle einigermaßen deutlich, dass die Erfahrungen unserer Vernunft, dass das, was wir in unserer Vernunft abbilden können, auf diese höheren Wahrheiten nicht mehr anwendbar ist. Denn in unserer Vernunft, in unserer vernunftmäßigen Wahrnehmung, in dem, was wir gewöhnlich denken oder fühlen, ist das Individuum das Ego, ist Individuum immer identisch mit unserem Ego. Und doch gibt es, wie wir gesehen haben, ein anderes, ein wahres Individuum, ein Individuum, das eine grundlegende, ewige Beziehung mit allen anderen Individuen hat. Und diese Beziehung beruht nicht auf Trennung, beruht nicht auf dem Ego, auf Egoismus, sondern auf dieser eben beschriebenen Gegenseitigkeit. Eine Gegenseitigkeit oder Wechselseitigkeit, die sich in einer wesenhaften Einheit gründet. Diese in Einheit gegründete Wechselseitigkeit ist das Geheimnis göttlicher Existenz in seiner vollkommenen Manifestation, ist die Basis für das, was wir göttliches Leben, Life Divine, nennen können. Doch unsere Vernunft, unser vernunftmäßiges Denken, stellt uns noch vor ein zweites, vielleicht gravierenderes Problem. Denn wir sprechen über eine höhere, grenzenlose Selbsterfahrung, die sich auf göttlichen Grenzenlosigkeiten gründet, und wir verwenden dabei eine Sprache, die das genaue Gegenteil ist, die aus einer niederen, begrenzten Erfahrung stammt, die auf der Wahrnehmung begrenzter Erscheinungen, die auf abgrenzenden und abgrenzbaren Definitionen beruht. Wir verwenden Individuum und meinen das Ego. Und um den Unterschied zu verdeutlichen, wählen wir dann den Begriff wahres Individuum. Oder wir sprechen von einem sichtbaren, offenkundigen, also äußeren Menschen und von einem wirklichen, tatsächlichen, eigentlichen Menschen. Die Schwierigkeit oder die Herausforderung besteht nun darin, dass unser Mental, unsere menschliche Mentalität, von seinen eigenen Worten, von diesen abgrenzenden oder zumindest gegenüberstellenden Definitionen oder Begriffsbestimmungen dominiert, bestimmt wird, und dass sich daraus dann unsere Wahrnehmung formt. Wenn wir Menschen, also von einem Individuum sprechen, dann meinen wir in fast allen Fällen eine Individualisierung des mentalen, vitalen und physischen Wesens, eine Individualisierung, die von anderen Individualisierungen getrennt ist und die, eben weil sie eine Individualisierung ist, sich mit anderen nicht im eigentlichen, wirklichen Sinne vereinen kann. Und selbst wenn wir von der Seele oder von einem individuellen Selbst sprechen, dann denken wir immer noch an ein individualisiertes Sein, das von allem anderen individualisierten Sein, das von allen anderen Seelen getrennt ist, das sich ebenso wenig im eigentlichen, wirklichen Sinne mit anderen Seelen vereinen kann und das höchstens zu einer höheren und tieferen Form von Kontakt, zu einer spirituellen Verbindung, zu einem Seeleneinklang, einer Seelenresonanz fähig ist. Deshalb ist es wichtig, an dieser Stelle noch einmal zu betonen, dass wir mit dem wahren Individuum nichts von alledem meinen, sondern dass wir damit eine bewusste Seinsmacht des Ewigen bezeichnen, eine Seinsmacht, die immer durch tatsächliche, grundlegende Einheit existiert und die dabei immer die Fähigkeit besitzt, in wechselseitige Daseinsformen zu treten. Aber selbst hier, an dieser Stelle, verwenden wir naturgemäß immer noch intellektuelle Begriffe. Denn was meinen wir tatsächlich mit dem wahren Individuum als bewusste Seinsmacht des Ewigen? Für sich selbst genommen, ohne dass sie von einer spirituellen oder mystischen Erfahrung gestützt werden, ist das vollkommen inhaltsleer, fast absurd, zumindest aber allzu abstrakt. Denn in unserer Bemühung, uns von dem Begriff und der Vorstellung von Ego zu lösen, versteigern wir uns nun in Bezeichnungen oder Definitionen, die sich immer weiter von unserer Wirklichkeit, von dem, was wir als Mensch lebendig erfahren können, entfernen. Versuchen wir also nun, uns von diesem rein abstrakten, was uns vorübergehend eine Hilfe war, um uns von allzu begrenzten persönlichen Vorstellungen zu lösen, in etwas zu begeben, was wir vielleicht im Gegensatz zum rein Unpersönlichen als überpersönlich bezeichnen können. Denn dann könnten wir, wenn wir dieser Linie folgen, die sogenannte Seinsmacht des Ewigen als ein konkretes, bewusstes Sein bezeichnen. Ein Sein des Ewigen in seiner individualisierenden Selbsterfahrung oder in einem Wort oder Begriff als bewusstes Wesen, als Göttlichkeit. Und dann könnten wir nicht nur sagen, ich bin in der Welt und die Welt ist in mir, sondern ebenso, Gott ist in mir und ich bin in Gott. Dies bedeutet natürlich nicht, dass Gott, was seine Existenz anbelangt, vom Menschen abhängt, sondern dass er sich selbst in dem manifestiert, was er in sich selbst manifestiert, dem er in sich selbst Gestalt gibt. Das Individuum existiert im Transzendenten und das Transzendente, mit allem, was es ist und beinhaltet, ist dem Individuum verborgen, darin immanent. Und ich bin in meinem Sein eins mit Gott, und ich kann dennoch und darüber hinaus in meiner individuellen Erfahrung in unterschiedlichste Beziehungen mit ihm treten. Ich als befreites Individuum in der Erfahrung der Befreiung kann das Göttliche mit ihm vereint in seiner Transzendenz genießen, und ich kann dies gleichzeitig in anderen Individuen und in seinem kosmischen, in seinem universalen Sein tun. Dies, was wir gerade beschrieben haben, sind grundlegende, sind ursprüngliche Beziehungen des Absoluten zu sich selbst, und sie machen für uns, für unser Mental nur dann Sinn, wenn wir uns vor Augen führen, dass das Transzendente, das individuelle Sein und das kosmische Sein ewige Mächte des Bewusstseins einer absoluten Existenz sind, eine Einheit, die mehr ist als Einheit. Erneut klingt dies sehr abstrakt, aber wir haben nun keine Wahl, keine andere Ausdrucksmöglichkeit mehr, um diese grundlegende Wahrheit und Erfahrung in menschliche Sprache und Begriffe zu übertragen. Und genau wegen dieser Unmöglichkeit, wegen dieser Unzulänglichkeit, formt sich hier sogleich ein gewichtiger Einwand. denn wenn wir das Wort das Absolute verwenden, dann meinen wir in unserer trennenden, abgrenzenden Mentalität damit etwas, das nicht relativ ist, das keine Beziehungen hat, indem es keine Beziehungen gibt. Das Absolute und das Relative sind für uns unversöhnliche, fundamentale Gegensätze. Und es ist deshalb für uns Menschen unmöglich zu glauben, dass Einheit mit Gott eine Beziehung mit Gott zulässt, etwa die, sich am Göttlichen zu erfreuen. In der Einheit gibt es nur das eine, den einen. Es gibt nichts, das sich erfreuen kann, und es gibt nichts oder niemanden, an dem sich etwas erfreuen kann. Gott, das Individuum und der Kosmos müssen verschiedene Wirklichkeiten, verschiedene Tatsächlichkeiten sein, denn sonst gäbe es keine Beziehung zwischen ihnen. Und im Grunde stellt sich hier nur die Frage, ob diese verschiedenen Wirklichkeiten immer schon existiert haben oder ob dies nur jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Fall ist. Möglicherweise sind sie aus dem einen, aus einer undifferenzierten Existenz herausgetreten und werden irgendwann wieder in eben dieser undifferenzierten Existenz verschwinden, darin eingehen. Wie auch immer es sei, Einheit mag es gegeben haben, sie wird es vielleicht auch später wieder geben, jetzt, heute aber, gibt es sie ganz offensichtlich nicht. Und wenn es sie später wieder geben sollte, dann auch erst dann, wenn sich Kosmos und Individuum wieder auflösen. Sicher, wir können uns durchaus vorstellen, dass das kosmische Sein die transzendente Einheit besitzt, aber dann muss es aufhören oder es hört automatisch auf, kosmisch zu sein. Und so ist es auch mit dem Individuum. Natürlich kann es die kosmische oder transzendente Einheit besitzen, aber dann ist es eben kein Individuum mehr. Oder, wenn wir einer etwas anderen Gedankenlinie folgen wollen, wenn Einheit, wie wir annehmen können, die eine grundlegende und ewige Tatsache und damit die eigentliche Wirklichkeit ist, dann sind Kosmos oder Individuum zwangsläufig unwirklich, tatsächlich nicht existent, sind Illusionen, die sich das ewige Selbst, und zwar vorübergehend, auferlegt. Wie auch immer, welche Logik wir auch immer zu Ende denken, wir können nicht wie Gott, können nicht das eine, das ewige, das absolute sein, solange wir ein Individuum sind. Und wir können erst recht nicht alle drei sein, alle drei gleichzeitig sein. Das eine, das Transzendente, das Viele, das Kosmische und das Einzelne, das Vereinzelte, das Individuum. Dies klingt in unserer menschlichen, in unserer philosophischen und metaphysischen Logik absolut schlüssig. Und doch, wie logisch uns dies auch erscheinen mag, wie klar uns dies die Erfahrung unserer Sinne auch vermitteln mag, unser rationales Mental, unsere Vernunft macht dabei, so schrie Aurobindo, drei grundlegende Fehler. Sie kreiert einen unüberbrückbaren Graben, einen grundlegenden Gegensatz zwischen dem Absoluten und dem Relativen. Dann, sie hält ihre eigene Wirkweise, hält das Gesetz von Widersprüchen, von Gegenüberstellung oder Gegensätzen für absolut und weitet es damit unter Umständen auf Regionen aus, in denen diese Gesetzmäßigkeit, in denen diese Form des Dualismus schlichtweg nicht mehr gültig ist, und sie erfasst alles, was ist, alles, was geschieht, erfasst alle Ursache und Wirkung in Zeitbegriffen, in einer zeitlichen Abfolge, obwohl all diese Dinge ihren Ursprung im Ewigen haben, obwohl das Ewige ihre eigentliche Heimstatt ist. Diese fehlerhaften Annahmen, die aus der Begrenztheit unserer menschlichen Vernunft herrühren, wollen wir in unserem nächsten Podcast näher beleuchten und, soweit wir dies können, bereinigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast, Das Ewige und das Individuum, Teil 2. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.